Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Gorki-Theater in Berlin wurde ein Theaterstück abgesagt, das auf dem Roman einer palästinensischen Schriftstellerin beruht. Ob der Vorwurf Cancel Culture hier haltbar ist, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir nochmal auf das israelische Theaterfestival Isra Drama und in die Hamburger Kunsthalle, wo die erste Einzelausstellung des Künstlers So Zun Yen in Deutschland gezeigt wird. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Bei dem Begriff ukrainisch-deutsches Kulturerbe könnte man erstmal stutzen, denn die Deutschen haben sich im 20. Jahrhundert vor allem als Zerstörer in der Ukraine erwiesen. Während des Zweiten Weltkriegs plünderte die Wehrmacht Museen und beschädigte oder zerstörte Kulturstätten. In der Zeit davor gab es allerdings einen regen intellektuellen Austausch. Um die Jahrhundertwende kamen viele Künstler aus der Ukraine nach Deutschland und schon lange davor wurden Deutsche am Schwarzen Meer angesiedelt, wo sie ihre Traditionen weiter pflegten. Einen genauen Blick auf dieses Kulturerbe wirft ab heute das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold mit der Ausstellung Under Broken Skies. Der Titel deutet es an, die Schau konzentriert sich auf die Frontlinie des Krieges. Dass die Eröffnung mit dem für die Ukraine schwer hinnehmbaren Friedensplan von Donald Trump zusammenfällt, wirft sicher noch mal ein anderes Licht auf dieses deutsch-ukrainische Kapitel. Edwin Wakentin ist der Leiter des Kulturreferats der Russlanddeutschen am Museum in Detmold und ich habe ihn gefragt, was ist das für ein Kulturerbe an der Frontlinie?
Die Region, um die es sich in der Ausstellung handelt, war historisch geprägt von einer Kolonisationsbewegung, ausgelöst durch die russischen Zaren im 18. und 19. Jahrhundert. In einer Region, die kürzlich davor erobert und annektiert wurde durch das Zarenreich. Und unter anderem zogen dahin auch Menschen aus deutschen Fürstentümern, aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Es waren mehrere 10.000 Familien, die sich in dieser Region in der heutigen südlichen Ukraine und auf der Krim ansiedelten. Und die Siedlung der deutschen Kolonisten, die zogen sich wie an einer Perlenkette eben über eine Entfernung von etwa 400 Kilometern. Schwerpunktmäßig lebten sie um die Städte Odessa, Saporizhia, aber dann um die Städte Dnipro, Cherson, Donetsk.
Es gibt ja architektonisch interessante Gebäude zum Beispiel. In Ihrem Katalog ist die sogenannte Schrödermühle aufgeführt, die auch zerstört oder zumindest teilweise zerstört worden ist. Das wäre ein Beispiel für so etwas?
Das ist auf jeden Fall ein Beispiel für so etwas. Das waren eher ländliche Siedlungen. Insofern ist das Kulturerbe, was jetzt noch übrig geblieben ist, geprägt durch dieses ländliche Leben. Das sind Wohnstätten, das sind Arbeitsstätten wie Mühlen oder solche kleineren Industrieanlagen, aber auch Kirchengebäude. Aber es gab natürlich auch ein städtisches Bürgertum in Odessa, die zu Reichtum gekommen sind. Und ihre Hinterlassenschaften prägen heute auch die Stadtbilder dieser Städte im Süden der heutigen Ukraine.
Durch die komplizierten geopolitischen Verwerfungen, durch Imperialismus, durch Kriege, ist das vielleicht auch wichtig, da die Begriffe Russland, Ukraine und die Verflechtung mit Deutschland da begrifflich auch etwas zu entwirren?
Auf jeden Fall. Und spätestens seit 2014, seit der Krim-Annexion, beschäftigt uns dieses Thema hier am Museum, am Kulturreferat und an anderen Institutionen und Interessensvereinigungen der Menschen, die als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Denn ihre historische und die etablierte Bezeichnung für diese Bevölkerungsgruppe ist halt nun mal Russlanddeutsche. Diese Begrifflichkeit entstand vor mehr als 100 Jahren im Kreise von Emigrantinnen und Emigranten nach der Oktoberrevolution. Das sind Menschen, die aus dem sowjetischen Russland geflohen sind und die suchten für sich eben eine Bezeichnung hier und einigten sich eben auf den gemeinsamen Ursprung in dem damals russischen Reich. Aber dahinter, hinter dieser Begrifflichkeit Russlanddeutsche, verstecken sich auch sehr viele regionale Identitäten, denn das waren Menschen, die sich Woliniendeutsche, Schwarzmeerdeutsche, Kaukasiendeutschen, Wolgadeutschen genannt haben, aber man musste sich irgendwie einigen und der gemeinsame Nenner war halt eben diese Bezeichnung.
Wir hören ja fast jeden Tag Nachrichten über die Angriffe auf die Ukraine und die Bilder, die in Ihrer Ausstellung zu sehen sind, die dokumentieren, wir haben gerade die Schrödermühle schon erwähnt, die Zerstörungen. es geht auch noch weiter zurück, es geht auch um die deutsche Besatzung. Was können denn diese Bilder über die Geschichte und die Zerstörungen über die Nachrichten hinaus erzählen?
Wir haben den Bildern, die wir in unserer Ausstellung nutzen und zeigen, mit den Bildern wollten wir ja auch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte, die wir erzählen, ist halt eine aus einer Zeit des friedlichen Nebeneinanders in dieser Region, die jetzt gerade umkämpft wird, von Zerstörungen heimgesucht wird, aber auch von einer imperialen Tendenz zur Umdeutung auch des historischen Bewusstseins. Und die Bilder, die wir zeigen, die zeigen eben eine Zeit des Nebeneinanders und Miteinanders, aber auch des gemeinsamen Leids in den verschiedenen Krisenepochen, sei es jetzt der Hungertod im Stalinismus, sei es der Zweite Weltkrieg, die Deportationen und die Zwangsumsiedlung, denen eben die ethnischen Deutschen ausgesetzt waren, gleich wie auch die einheimischen ukrainischen Bevölkerungen oder auch die Jüdinnen und Juden, die in dieser Zeit da gelebt haben. Und es ist ein Bildensemble aus einem gemeinsamen Erlebten, aus gemeinsamen Erinnerungstraditionen.
Edwin Wakentin vom Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold über das deutsch-ukrainische Kulturerbe. Der russische Angriffskrieg hat sich auch in der Kultur bemerkbar gemacht, die für den Konflikt immer wieder auch als Stellvertreterschauplatz herhalten muss. Dasselbe gilt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg in Gaza. Kurz nach dem 7. Oktober hätte die palästinensische Autorin Adania Shibli auf der Frankfurter Buchmesse eigentlich den sogenannten Literaturpreis bekommen sollen für ihren Roman Eine Nebensache, in dem es um die Tötung einer jungen Beduinin durch israelische Soldaten geht. Die Reaktionen auf den Roman gingen auseinander. Viele Kritiker waren begeistert. Gleichzeitig stand der Vorwurf im Raum, Shibli bediene antisemitische Klischees. Das Gorki-Theater in Berlin hätte Eine Nebensache gestern in einer Bühnenfassung zeigen sollen. Aber auch hier gab es Streit und das Stück wurde abgesagt bzw. gecancelt, wie es in diversen Medien hieß. Michael Lages mit einem Zwischenruf statt einer Theaterkritik.
Samuel Beckett prägte dieses Motto vom Scheitern. Wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern. Immer mal wieder scheitern Projekte, bevor sie auf die Bühne kommen. Zuweilen kommen sie auf die Bühne und scheitern dann dort. Und es gibt sogar Theater, die ganz gut damit leben können, dass sie ab und an spektakulär scheitern. Zu ahnen immerhin war, dass die Gefahr von Risiken und Nebenwirkungen beträchtlich sein könnte, auch bei der Uraufführung von Adania Shiblis Roman Eine Nebensache durch den für Aufregung im Theater bekannten Regisseur Oliver Frljić. Und es überrascht schon ein bisschen, dass es selbst ihm nicht möglich war, die Shibli-Produktion zu Ende zu bringen. Jetzt wird fleißig spekuliert über die Motive für die ziemlich kurzfristig erfolgte Absage in Berlin. Das Theater selbst hat die Debatte nicht sonderlich beruhigt mit dem vagen Hinweis auf Dynamiken und Differenzen zwischen Ensemble, Regie-Team und Theaterleitung. So etwas ist ja eher normal im Theater, speziell an einem wie diesem. Dort sind Dynamik und Differenz eher Pflicht. Die Herstellung einer Inszenierung im Theater beginnt nach der Auswahl des Stückes bekanntlich mit der Besetzung. Dass zwei demonstrativ aktivistische Gorki-Akteurinnen mit palästinensischem Background zum Ensemble für Shiblis Stück gehörten, war ja nur logisch, kann aber die Kommunikation mit dem slowenischen Regisseur Frljić durchaus verkompliziert haben. In geschätzt 6 Probenwochen wird dann von allen Beteiligten diskutiert und womöglich gestritten über einen herausfordernden Text wie diesen, dessen dramatische und extrem schmerzhafte Handlung immerhin die über 7 Jahrzehnte dauernde Auseinandersetzung zwischen dem Staat Israel und der palästinensischen Bevölkerung umfasst. Dass die vom Theater beschworenen Dynamiken und Differenzen erst sehr spät zur Aufgabe des Projektes führten, spricht dafür, dass alle Beteiligten sich beträchtliche Mühe gegeben haben, die Arbeit zu realisieren. Womöglich wurden Differenzen aber deutlich schärfer formuliert, seit neulich ein ziemlich umstrittenes Gorki-Projekt mit Paul Celans Todesfuge-Gedicht im Mittelpunkt Premiere hatte. Denn auch dort wurde, fahrlässig oder mit Absicht, die nicht nur zeitliche Nähe und Nachbarschaft des deutschen Holocaust an Europas jüdischer Bevölkerung mit der Nakba beschworen. So nennen Palästinenserinnen und Palästinenser die Vertreibung durch den von der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien und den Vereinten Nationen implementierten neuen Staat Israel seit 1948. Celans Todesfuge und nun eine Nebensache von Adania Schibli. Das wären zwei starke, streitbare und umstrittene Positionen nach und miteinander gewesen, in einer Zeit, wo jede künstlerische Standortbestimmung zu Konflikt und Krieg im Nahen Osten extrem aufmerksam und meistens parteiisch beobachtet wird. Der vorletzte Moment des Scheiterns im Theater liegt übrigens stets wenige Tage vor der Premiere. Gemeinhin schauen sich die Mitglieder der Theaterleitung dann an, was auf der Bühne erarbeitet worden ist von Ensemble und Regieteam. Und es wird entschieden, ob die Produktion tatsächlich gezeigt werden kann und soll. Mit spekulativen Debatten über Cancel Culture ist jetzt wirklich niemandem geholfen, auch wenn Absagen auf Englisch halt canceln heißt. Die Nicht-Premiere von Eine Nebensache hat abseits aller wohlfeilen, aber nutzlosen Spekulationen wohl nicht das Zeug zur Staatsaktion, zum neuerlichen Streit zwischen Verteidigern und Kritikern der Regierungspolitik des Staates Israel. Darum geht's nun wirklich nicht. Beunruhigend ist im Grunde nur, dass das kleinste der hauptstädtischen Staatstheater sich mittlerweile deutlich schwer damit tut, die eigenen Projekte seriös zu realisieren. Das muss nun wirklich besser werden, auch wenn dies das letzte Theaterjahr der Intendantin Shermin Langhoff ist.
Michael Lages zur Absage des Theaterstücks Eine Nebensache am Gorki-Theater, das auf dem gleichnamigen Roman von Adania Schibli beruht. Wie die Theaterwelt in Israel mit dem Terrorangriff der Hamas und dem Gazakrieg umgeht, darüber haben wir am Mittwoch in dieser Sendung berichtet. Nach längerer Pause findet gerade in Tel Aviv das Festival Isra-Drama statt, das die neuesten israelischen Bühnenproduktionen gebündelt auf eine Plattform hebt. Unser Autor Christian Gampert hat vor Ort auch einige Stücke gesehen, die sich mit der Traumatisierung der Gesellschaft nach dem 7. Oktober befassen und hat sich in der Kunst- und Kulturwelt umgehört.
In Israel sind die meisten Theaterleute links und um Ausgleich mit den Palästinensern bemüht. Nach dem 7. Oktober hat sich der Akzent aber verschoben. Die Bühnen haben bemerkt, dass man sich auch um sich selber, um die traumatisierte israelische Gesellschaft kümmern muss. Orem Aylam ist bildender Künstler, der mit digitalen Technologien arbeitet. Fürs Theater und fürs Netz schafft er witzige Therapiesituationen, aber auch im realen Leben sind die Israelis therapiebedürftig. Wir sind in Israel aufgeschlossen für viele Therapieformen. Ich glaube, wir sind Nummer eins in der Welt von den Ländern, die buddhistische Meditation betreiben. Und wir sind keine Buddhisten, sondern Juden. Vom Holocaust bis heute sieht Aylam eine jüdische Leidensgeschichte. Die Geiseln und ihre Angehörigen haben gelitten und junge Leute bereiten sich nicht unbedingt freudig auf ihren Militärdienst vor. Moti Brecher ist eigentlich Lehrer, aber auch Performer und Puppenspieler. Seine Hauptfigur Max entwickelte er aus einem Workshop mit Migrantenkindern aus dem Sudan und über die Puppen kann er Dinge viel tabuloser zur Sprache bringen. Meine Schüler waren noch nicht im Krieg, aber sie sind 16, 17 Jahre alt und denken schon über ihren kommenden Militärdienst nach. Das liegt in der Luft. Es geht also darum, wie ich ihnen unsere Situation präsentieren kann, auf eine Weise, die für sie nicht traumatisch ist. Shachar Marom, der Leiter des Jerusalemer Train Theaters, ist 1977 geboren. Er zählt alle Kriege und Intifadas auf, die seitdem stattgefunden haben. Es ist eine beeindruckende Liste.
And after that was first Lebanon war, and after that's the war with Iraq, and there was the first Intifada, and after that's the second Intifada, the second war with Iraq, and then the four, five, all the fights with Lebanon, the second war Lebanon, and this, all these fights, you know, this is our life.
Marom hat durchaus Verständnis für die Interessen der anderen Seite und deren Leiden. Aber wir kämpfen hier ums Überleben. Israel ist ein sehr kleines Land und jeder Israeli hat einen Toten in der Armee zu beklagen oder bei einem Terroranschlag. Ständig gab es Raketenangriffe und du lebst in dieser Angst. Es ist ein kleines Land und du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir sein könnten.
So, this is a fight for survival.
Marom sagt, in Jerusalem könne jederzeit ein Anschlag passieren und trotzdem sei die einzige Möglichkeit, das Leben zu genießen. Als Israelis lieben wir das Leben und für jeden Tag, den wir leben und Kunst machen können, sind wir dankbar und möchten ihn genießen.
appreciate life, you know, we want to take advantage of every day.
Der Waffenstillstand in Gaza ist für viele eine Hoffnung, ein Leben ohne Sirenenalarm. Manche der Künstler erwarten aber, dass die Hamas sich nicht ergeben wird und es deshalb einen zweiten Waffengang mit dem Iran geben könnte, dem eigentlichen Feind.
The trauma is present and it will probably be present for a long time.
Sagt Hadar Galron, eine der bekanntesten israelischen Schauspielerinnen und nebenbei Leiterin des Isra-Drama-Festivals. Als Trump vor rund einem Monat den Waffenstillstand bekannt gab, hatte sie gerade eine Premiere gespielt.
And suddenly peace broke out.
Und plötzlich brach der Frieden aus. Ich kam nach Hause und ich sah, dass ich da noch aufräumen musste. Und wir müssen in Israel ziemlich viel aufräumen. Vielleicht versetzt uns das Theater in die Lage, das Chaos überhaupt mal anzuschauen. Denn wir haben unseren Dreck und die Palästinenser ihren. Und das, was wir ihnen angetan haben und was sie uns angetan haben. Man müsse für den Frieden nicht kämpfen, man müsse ihn machen, sagt Galron. Dialogisieren und Brücken bauen. Das Theater kann dabei helfen. Zumindest innerhalb Israels, wo die politischen Parteien weitgehend uneinig sind.
Über das Theaterfestival Isra Drama berichtete Christian Gampert. Der Postkolonialismus hat sich in den letzten Jahren auf vielen Ebenen mit dem Erbe des europäischen Imperialismus beschäftigt. Vor allem Afrika stand dabei im Zentrum. Seltener ging es um Asien, wo die Kolonisierung und Fremdherrschaft ebenfalls spürbare Folgen bis heute hat. Der aus Singapur stammende Künstler Ho Tsun Yen hat diese historischen Konfliktlinien zum zentralen Thema in seiner Kunst gemacht. In seinen Videoinstallationen oder immersiven Multimedia-Arbeiten geht es immer wieder um die Kulturen der ziemlich großen und vielfältigen Region, die wir unter Südostasien zusammenfassen. Dass dieser Begriff dabei schon ein Problem ist, zeigt er in seiner ersten deutschen Einzelausstellung in der Hamburger Kunsthalle. Annette Schneider war dort.
Eingelassen in eine Wand laufen auf 43 unterschiedlich großen Bildschirmen kurze Animationen über die Wahrnehmung von Zeit. Ein moderner Sisyphus rollt eine riesige Kanonenkugel einen zerbombten Berg hinauf. Auf einem Bildschirm am Boden plätschert ein Bach vor sich hin. Eine Van Gogh-Sonnenblume verwelkt immer wieder aufs Neue. Und ein Raum weiter werden im Namen der modernen Arbeitswelt im getakteten Rhythmus gigantischer Zahnräder Arbeiter zermahlen. Ho Tsun Yen verweigert eine eindimensionale Vorstellung von Zeit ebenso wie eine lineare Geschichtsschreibung, die ein Geschehen ans andere reiht und weglässt, was nicht passt. So wie es bei dem Projekt Südostasien geschieht, unter dem einst führende Kolonialmächte wie die Niederlande, Großbritannien, Frankreich und die USA die Länder Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam vereinnahmten.
The history of Southeast Asia is to think of the history of Western colonization.
Die Geschichte Südostasiens muss man als Geschichte der westlichen Kolonisierung denken. Es sind allein zwei Dinge, die diese sehr unterschiedlichen Länder einen: das Erleben westlicher Kolonisierung und der Zweite Weltkrieg, als Japan die Region besetzte.
Über eine große Leinwand fluten Bilder im Sekundenrhythmus. Bewaffnetes Militär zieht gegen Demonstranten, Tigerfütterung im Zoo, Frauen in thailändischen Bordellen, Menschen in Reisfeldern, Bombenangriffe, historische Landkarten, neue Grenzziehungen, Militär, Helden aus Actionfilmen, glitzernde Einkaufszentren. Seit 2017 sammelt Ho Tsun Yen aus dem Internet Material über Südostasien. Fotografien, Archivmaterial, Filmsequenzen aus Spielfilmen, Texte und Animationen speist er ein in sein digitales, kritisches Wörterbuch Südostasiens, das fortlaufend wächst. Dieses Wörterbuch, das einem einiges an brutalen Bildern zumutet, bildet das Herzstück der Ausstellung und den Dreh- und Angelpunkt von Ho Tsun Yens Werk, das immer wieder danach fragt, was eigentlich meint Südostasien.
Southeast Asia, as we know, as a region, it is not connected.
Die Region, die wir als Südostasien kennen, wird durch keine gemeinsame Sprache verbunden, kein politisches System, keine Religion. Was also macht Südostasien zu Südostasien? Die Vorstellung von Südostasien zu überdenken und alternative Varianten vorzuschlagen, damit beschäftigen sich viele meiner Arbeiten.
Und wie über vielen seiner Arbeiten liegt auch über der Bilderflut des kritischen Tagebuchs die flüsternde, beschwörende, drängende Stimme des Künstlers. Sie beschwört die Vielfalt der Kulturen und Geschichten, der Sprachen und Formen des sozialen Zusammenlebens, der Mythen und des Wissens. Die Stimme geht damit an gegen die brutalen Bilder kolonialer Unterdrückung, der Zerstörung von Menschen, Gesellschaften und Natur. Und durch einen technischen Trick verweigert der Künstler die lineare westliche Geschichtsschreibung. Ein Algorithmus fügt das von ihm zusammengetragene Material als unendlichen Loop auf immer neue Weise zusammen.
Es gibt also nicht nur eine Geschichte, sondern viele unterschiedliche Zeitebenen und Geschichten. Diese Vielzahl der Möglichkeiten ist für mich sehr wichtig, ästhetisch wie auch philosophisch. So wie ich die Vorstellung linearer Zeit verweigere, verweigere ich auch die Bevormundung durch eine vermeintlich einzig wahre Autorität oder Vorstellung von Geschichte.
Dies führt er auf faszinierende und beklemmende Weise in der Ausstellung vor Augen, in der 5 raumgreifende Videoarbeiten mit großartigen Animationen, grausamen Dokumentarbildern und oft bedrohlichem Sound Geschichten, Haltungen und Erfahrungen über die koloniale Vergangenheit und Gegenwart verklammern und eine eigene Zukunft beschwören, jenseits des westlichen Imperialismus. Weshalb man am Ende der Ausstellung dem Tiger begegnet. Der lebt schon seit 1 Million Jahren in Südostasien, galt später den dortigen Kulturen als mythisches Wesen, als Beschützer und Kraftquell, als Symbol des Widerstands gegen koloniale Unterdrückung.
Deswegen heißt die Ausstellung des Künstlers Ho Zun Yen in der Hamburger Kunsthalle Time and the Tiger. Der Kinderbuchautor Helme Heine ist gestorben. Adalbert Zinjawski erinnert an ihn in den Kulturmeldungen.
Das Elefanten-Einmaleins, die Geschichten der 3 Freunde, Dicker Waldemar, Johnny Mauser und Franz von Hahn und der Drache Tabaluga, all das sind literarische Schöpfungen von Helme Heine. Der gebürtige Berliner gilt als einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren und Illustratoren im deutschsprachigen Raum. Seine Werke wurden in 35 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Helme Heine mutete Kindern auch komplizierte Themen zu und ließ sich bei seinen tierischen Figuren von Menschen inspirieren.
Sie sind Haustiere, keine exotischen Haustiere. Also es ist jetzt kein Büffel oder kein Krokodil, sondern jeder hat im Grunde schon eine Maus gesehen und einen Huhn und ein Schwein. Sie sind uns irgendwie vertraut. Und sie sind natürlich auch Symbole unserer Gesellschaft,
sagte Heine. Er starb bereits am 20. November in seiner Wahlheimat Neuseeland und wurde 84 Jahre alt. Das Theater Magdeburg plant im Mai die Aufführung des Stückes 3 Minuten, in dem es um den tödlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt 2024 gehen soll. Am 9. November regte sich schon Widerstand. Mehrere Bürgerinnen und Bürger hatten vor dem Haus gegen das geplante Drama demonstriert. Auf Bannern waren rechtsextreme Slogans zu lesen. Theatermitarbeitende wurden beschimpft. Generalintendant Julien Chavat kritisierte im Deutschlandfunk Kultur den Protest.
Dass die Demonstranten haben zum Ziel, dass das Stück nicht auf die Bühne gebracht wird und versuchen, politischen Druck zu verursachen und stellen Fragen im Stadtparlament, damit das Stück nicht stattfindet. Und das ist für uns eine rote Grenze, die in die Kunstfreiheit einschränkt,
sagte Julien Chavat vom Theater Magdeburg. Mit einem Empfang hat heute die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Mit dabei war Schirmherr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Um den Denkmalschutz in Deutschland ist es schlecht bestellt. Aktuell gehe jeden Tag mindestens ein Denkmal verloren durch Abriss oder Vernachlässigung. Stiftungs-Co-Vorstand Steffen Skudelny sagte in diesem Programm:
Ganz grundsätzlich gesagt, ist der Wert von Denkmalen in der Gesellschaft nicht mehr so fest verankert. Man lernt diese ganz einfachen historischen Zusammenhänge nicht mehr so sehr in den Schulen, in den Universitäten. Es gehört nicht mehr zum Allgemeinwissen. Und das Zweite ist sicherlich, dass politischer Rückhalt, der früher sehr selbstverständlich war, nicht mehr gegeben ist,
sagt der Denkmalschützer Steffen Skudelny. Nach der abgesagten Versteigerung von Dokumenten und Objekten aus NS-Konzentrationslagern will sich die Gedenkstätte Buchenwald-Mittelbau-Dohr um deren Übernahme bemühen. Mehr über die Initiative hören Sie morgen im Interview mit Direktor Jens-Christian Wagner bei Kultur heute.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Zinjawski. Mehr zu Donald Trumps Friedensplan für die Ukraine gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.